Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Moritz Küpper im Studio einen guten Abend. Ja, nun geht alles wohl ganz schnell. Schweden, fast 200 Jahre neutral in Verteidigungsfragen. Finnland ebenfalls 80 Jahre knapp neutral in dieser Frage. Beide wollen nun der NATO beitreten. Heute hat das finnische Parlament mit überwältigender Mehrheit dafür gestimmt. Kurz zuvor hatte Schwedens Außenministerin Anne Linde den Aufnahmeantrag ihres Landes unterzeichnet. Begrüßt von Deutschland Verteidigungsministerin Christine Lambrecht.
Deutschland und die anderen EU-Staaten begrüßen das ausdrücklich, denn das bedeutet eine Stärkung der NATO und damit auch eine Stärkung der EU. Und das ist das Argument, mit dem man sicherlich auch Zweifler überzeugen kann.
Christine Lambrecht am Rande des EU-Verteidigungsministertreffens in Brüssel, was ebenfalls Thema in dieser Sendung sein wird, genauso wie eine neue Studie zu Armut unter Studentinnen und Studenten und die Pläne der britischen Regierung, die Brexit-Sonderregeln für Nordirland teilweise auszuhebeln. Zu Beginn dieser Sendung aber der Blick in die Ukraine, auf den russischen Angriffskrieg dort, heute Tag 83 bereits. Ein Tag, an dem es erneut, vor allem im Osten des Landes, zu starkem Artilleriebeschuss kam, an dem der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell von, Zitat, beeindruckenden Verlusten der russischen Armee sprach und an dem es im umkämpften Werk Azovstal in Mariupol eine neue Entwicklung gab. Nils Buhler.
Männer mit erhobenen Händen werden von russischen Soldaten durchsucht und dann zu einem Bus geführt. Andere sind verwundet und werden auf Tragen abtransportiert und medizinisch behandelt. Diese Bilder, verbreitet vom russischen Verteidigungsministerium, sollen gefangen genommene ukrainische Soldaten zeigen. Es handele sich um mehr als 260 Kämpfer aus dem von russischen Truppen belagerten Azovstalwerk in Mariupol, heißt es aus Moskau. Sie sollen sich freiwillig in russische Gefangenschaft begeben haben. Der ukrainische Generalstab teilte dazu mit, die Soldaten hätten ihre Kampfaufgaben erfüllt. Die Verteidigung von Mariupol würde in die Geschichte eingehen, schrieb der ukrainische Präsidentenberater Podolyak auf Twitter.
Die Verteidiger des Azovstalwerks haben Russlands Plan ruiniert, die Ostukraine zu erobern. Sie haben wahre Kampffähigkeit bewiesen. Das hat den Verlauf des Krieges völlig verändert.
Die Gefangenen sollen nach Olenivka gebracht worden sein, ein Ort in der Region Donetsk, die unter russischer Kontrolle steht. Dort befindet sich ein Gefangenenlager, das ukrainische Offizielle in der Vergangenheit auch als Konzentrationslager bezeichnet hatten. Nach ukrainischen Angaben sei ein Austausch mit russischen Gefangenen vereinbart worden. Die russische Seite hat das bislang nicht bestätigt. Die Frage nach einem Gefangenenaustausch wollte der Sprecher von Präsident Putin, Dmitri Peskow, nicht beantworten. Das Einzige, auf das ich hinweisen will, ist die Äußerung von Präsident Putin. Gefangene werden nach internationalen Gesetzen behandelt. Ein möglicher Gefangenenaustausch wurde im russischen Parlament diskutiert. Einzelne Abgeordnete bezeichneten die Gefangenen als Nazis und äußerten sich gegen einen Austausch. Der Parlamentsvorsitzende Valodin sagte dazu: Nazi-Kriegsverbrecher dürfen nicht einem Gefangenenaustausch unterliegen. Das sind Kriegsverbrecher. Man sollte alles dafür tun, dass sie vor Gericht kommen. Einige der bis zuletzt ausharrenden Kämpfer gehören dem Azov-Regiment an, das in Teilen als nationalistisch gilt. In Moskau wird diese Einheit immer wieder dazu genutzt, den Krieg in der Ukraine zu rechtfertigen. Die Behauptung, die gesamte ukrainische Armee sei von Nazis dominiert, stufen Experten als unhaltbar ein.
Nils Buhler berichtete, was mit den im Werk verbliebenen 1.000 bis 2.500 Soldaten passiert. Bleibt also abzuwarten. Soweit die militärische Entwicklung dieses Konflikts. Politisch hat der Angriff zumindest dafür gesorgt, dass die NATO, das westliche Verteidigungsbündnis, geeint und belebt ist. Wie lange nicht mehr. Und nun soll es sogar noch wachsen. Um Finnland und um Schweden. Sophie Dongers.
Die Zeitenwende ist besiegelt, die Allianzfreiheit gehört der Vergangenheit an. Schwedens Außenministerin Ann Linde hat den NATO-Antrag unterschrieben. Ich unterzeichne jetzt dieses Schreiben an Generalsekretär Stoltenberg, dass Schweden der NATO beitreten möchte. Und auch in Finnland gab es heute Brief und Siegel vom Parlament für den Beitritt mit einer überwältigenden Mehrheit von 188 Stimmen dafür, bei nur 8 Gegenstimmen.
Asia loppuun käsitelty.
Am Mittwoch schon wollen beide Länder gemeinsam die offiziellen Papiere bei der NATO in Brüssel einreichen. Soweit so unkompliziert und geräuschlos. Ein Selbstläufer wird der Weg in die NATO jedoch nicht. Denn der türkische Präsident Erdogan drückt bereits kräftig auf die Bremse und droht nicht zuzustimmen. Er wirft Schweden und Finnland vor, eine so wörtlich Brutstätte für terroristische Organisationen zu sein. Man pflege einen zu laschen Umgang mit der kurdischen PKK und der Gülen-Bewegung. Diesen Vorwurf haben beide Länder bereits zurückgewiesen. Bei seiner Rede im Stockholmer Reichstag zeigte sich der finnische Präsident vorsichtig optimistisch.
Wir haben direkt eine gemeinsame Herausforderung erhalten. Die Kommentare aus der Türkei haben sich in den vergangenen Tagen rasch verändert und an Härte gewonnen. Aber ich bin sicher, dass wir mit Hilfe von konstruktiven Gesprächen die Situation lösen können.
Laut Schwedens Außenministerin Linde sind bereits erste Gespräche mit der Türkei in Gange, auf diplomatischer Ebene. Erdogan gehe es gar nicht nur um die PKK, glaubt Paul Levin, Türkei-Experte der Universität Stockholm. Im schwedischen Fernsehen sagte er,
die Türkei ist unzufrieden damit, dass andere NATO-Mitglieder die eigene Sicht auf die PKK und die syrischen Milizen mit angeblichem Bezug zur PKK nicht teilen. Außerdem, dass die USA diese auch noch unterstützen. Es könnte aber auch darum gehen, ein Ende der Sanktionen gegen die Türkei zu erreichen. Sie spricht von einem Waffenembargo, weil Schweden und die USA ihre Verkäufe in die Türkei gestoppt haben. Auch das könnte dahinter stecken.
In der Politik hält man sich hingegen zurück. Schwedens Ministerpräsidentin wiederholte zwar erneut, dass man die PKK nicht unterstütze, streckte ansonsten aber die Hand aus in Richtung Istanbul. Schweden freut sich auch darauf, mit der Türkei in der NATO zusammenzuarbeiten, und diese Zusammenarbeit kann ein neues und wichtiges Element in unserer bilateralen Beziehung werden. Selbstverständlich steht Schweden hinter dem Kampf gegen alle Formen des Terrorismus ganz in der Linie der EU und der NATO. Am Donnerstag reisen die schwedische Ministerpräsidentin Andersson und der finnische Präsident Niinistö gemeinsam nach Washington auf Einladung von Präsident Biden. Dort soll es nochmal um die Frage der Sicherheitsgarantien gehen für die Zeit bis zur Ratifizierung. Aber auch umgekehrt wollen die beiden nordischen Nachbarn mit dem amerikanischen Präsidenten besprechen, wie sie künftig die NATO stärken können.
Sophie Donges berichtete aus Stockholm. Ja, positive Signale aus den USA, aber auch aus der Europäischen Union, berichtet unser Korrespondent Klaus Remme aus Brüssel.
Auch wenn sich die EU-Verteidigungsminister trafen, die NATO-Bewerbung Finnlands und Schwedens war in aller Munde in Brüssel. Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte, sicherte den Partnern volle Unterstützung zu. Der lautstarke Widerstand aus Ankara wurde unterschiedlich eingeordnet, hier Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht.
Alle Entscheidungen in Bezug auf den NATO-Beitritt von Schweden und Finnland müssen einstimmig erfolgen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir jetzt sehr intensiv auch in Gespräche mit der Türkei sind. Die Argumente, die da vorgetragen sind, auch ernst genommen werden. Aber am Ende ist es eine Bereicherung für die NATO, wenn zwei so starke EU-Staaten wie Finnland und Schweden der NATO beitreten. Und ich bin fest davon überzeugt, dass auch die Türkei sich davon überzeugen lässt.
Es geht dem türkischen Präsidenten nicht um Schweden und Finnland, auch nicht um den Umgang mit der kurdischen PKK dort, sagte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn heute Morgen hier im Deutschlandfunk. Möglicherweise sehe Erdogan einen Hebel für den Kauf amerikanischer Kampfflugzeuge, die der Türkei bisher verwehrt wurden.
Diese Basarmentalität ist in der Türkei ja allzeit präsent und auch bei ihrem Chef, bei Erdogan, das wissen wir ja. Und ich glaube, er treibt jetzt den Preis hoch. Aber am Ende des Tages bin ich überzeugt, dass nicht die Türkei dieses bremsen kann.
Mit Blick auf die Europäische Union bekräftigte Borrell die Finanzierung von Waffenlieferungen für die Ukraine. Die dafür vorgesehenen Mittel sollen noch einmal um 500 Millionen auf dann insgesamt 2 Milliarden Euro angehoben werden.
This support is critical because the war is in a critical moment, in a turning point. And we cannot let Ukraine to run out of equipment. And we will not.
Dieser Krieg ist an einem Wendepunkt, so Borrell. Deshalb sei die Unterstützung so wichtig. Man werde die Ukraine deshalb weiter mit Waffen versorgen. Was die eigene Verteidigungsfähigkeit der EU angeht, wurde heute eine Plattform für Verteidigungsinnovation ins Leben gerufen. Darauf hatten sich die Minister kürzlich im sogenannten strategischen Kompass geeinigt. Wir müssen Verteidigungsmittel besser und koordinierter investieren, so Borrell, und rechnete vor, in den Jahren 2009 bis 2018 sei eine Investitionslücke von 160 Milliarden Euro entstanden.
It has been a strong disarmament process, a silent disarmament process that the Europeans have been passing through.
Man habe einen beträchtlichen, aber weitgehend unbemerkten Abrüstungsprozess durchlaufen. Jetzt gelte es, Lücken aufzufüllen und die Bestände anschließend zu modernisieren. Auch das zukünftige Engagement der EU in der Sahelregion war Thema heute in Brüssel. Die Ausbildungsmission in Mali wird eingestellt. Eine Kooperation der malischen Truppen mit russischen Söldnern könne nicht ausgeschlossen werden.
This doesn't mean that we are leaving Sahel. We will relocate our resources, our military resources in the neighboring countries.
Wir werden die Sahelregion insgesamt aber nicht verlassen, betonte Borrell. Wir verlagern unser Engagement in die Nachbarländer. In der kommenden Woche soll eine strategische Bewertung des Mali-Einsatzes vorgelegt werden.
Klaus Remme berichtete, und damit schauen wir nach Deutschland, denn auch hierzulande gab es natürlich Reaktionen auf die skandinavische Entscheidung zur NATO. Stefan Detjen.
Unmittelbar nachdem die schwedische Außenministerin das förmliche Aufnahmegesuch unterschrieben und in Finnland das Parlament am Mittag den Beitritt zur NATO beschlossen hatte, trat in Berlin der Bundeskanzler vor die Kameras und Mikrofone.
Das ist ein historischer Schritt für das Verteidigungsbündnis und für Europa.
Es sei eine souveräne Entscheidung der beiden skandinavischen Länder gewesen, erklärte Olaf Scholz, eine Reaktion auf die russische Aggression gegen die Ukraine und die dramatische Veränderung der Sicherheitslage in Europa.
Das Bündnis ist ein Verteidigungsbündnis. Es wendet sich gegen niemanden, sondern gewährleistet Schutz und die Sicherheit für alle Alliierten.
Erkennbar ist die Bundesregierung bemüht, der russischen Erzählung von einer offensiven Ausweitung der NATO im östlichen und nun auch nördlichen Europa eine andere Sicht entgegenzustellen. Putin selbst ist danach für die territoriale Erweiterung des Bündnisses bis an seine Grenzen sowie die neue Geschlossenheit der NATO verantwortlich. Die NATO werde durch ihre neuen Mitglieder stärker, sagt auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock.
Finnland und Schweden wollte nicht in die NATO, sondern Finnland und Schweden werden in die NATO gepusht. Und in diesem Moment müssen wir als Europäer, müssen wir als Demokraten ihnen beistehen.
Sobald die Beitrittsgesuche Schwedens und Finnlands voraussichtlich morgen formal im NATO-Hauptquartier eingerichtet werden, beginnt ein förmlicher Aufnahmeprozess, der in früheren Zeiten Monate oder Jahre dauerte. Jetzt soll alles viel schneller gehen, einschließlich der in Deutschland am Ende nötigen Zustimmung des Bundestages, versichert Baerbock.
Damit minimieren wir überhaupt die Situation einer Übergangsphase, wenn es diese Phase dann doch für etwas länger geben sollte, weil es nicht nur ein Tag sicherlich sein wird, dann werden wir alle dafür auch entsprechende Sicherheiten geben.
Unterdessen wird in Deutschland weiter über den Kurs der Bundesregierung und des Kanzlers im Ukraine-Krieg diskutiert. Gestern Abend hatte sich Olaf Scholz erneut besorgt mit Blick auf eine mögliche Eskalation der Auseinandersetzung gezeigt.
Da will ich Ihnen sagen, bin ich sehr besorgt.
Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andriy Melnyk, warf dem Kanzler und indirekt auch seiner Vorgängerin Angela Merkel daraufhin vor, die deutsche Politik von Angst leiten zu lassen. Seit der Krim-Annexion 2014 habe Deutschland immer wieder befürchtet, durch Provokationen Putins zu einer Eskalation beizutragen. Eine solche Appeasement-Politik aber habe den jetzigen Vernichtungskrieg nicht verhindert, schrieb Melnyk auf Twitter. Für innenpolitische Diskussionen sorgte Olaf Scholz durch die Erklärung, mit der er in der gestrigen RTL-Sendung begründete, warum er nach wie vor keine Reise nach Kiew plane.
Und nochmal, ich werde nicht mich einreihen in eine Gruppe von Leuten, die für ein kurzes Rein und Raus mit einem Fototermin was machen, sondern wenn, dann geht es immer um ganz konkrete Dinge. Und die müssen so weit sein, die müssen vorbereitet sein und wir arbeiten ja an den Themen, sonst würden wir uns hier so ausführlich und sorgfältig nicht unterhalten.
CDU-Chef Friedrich Merz fragte heute, wen Scholz mit der Gruppe von Leuten gemeint habe, die nur zu einem Fototermin nach Kiew gereist waren. Merz selbst war Anfang Mai nach Kiew gefahren, kurz danach Bundestagspräsidentin Baas und Außenministerin Baerbock. Ein Regierungssprecher teilte unterdessen mit, Olaf Scholz habe heute Vormittag erneut mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj telefoniert. Beide hätten hätten sich über die Lage ausgetauscht und seien sich einig, dass eine diplomatische Verhandlungslösung, ein umgehendes Ende der Kampfhandlungen seitens Russland und den Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine erfordere. Beide, so hieß es in Berlin, wollten in Verbindung bleiben.
Stefan Detjen aus Berlin und wir bleiben in der Hauptstadt, wo heute eine Studie für Schlagzeilen sorgte. Fast ein Drittel aller deutschen Studentinnen und Studenten lebt unter der Armutsgrenze. So das Ergebnis: steigende Immobilienpreise, also Mieten, die Corona-Pandemie, also der Wegfall von Studentenjobs, nun die Preiserhöhung, die Inflation. All das, so scheint es, hat Folgen. Magdalena Neubig.
Nach einer Berechnung der Paritätischen Forschungsstelle sind Studierende in Deutschland heutzutage überdurchschnittlich oft von Armut betroffen.
Jeder dritte Studierende zählt zu den Armen und bei denen, die alleine wirtschaften, sind es sogar fast 80%. Das heißt, es ist der Normalfall, dass ein Studierender, der nicht mehr bei seinen Eltern lebt, in Armut lebt.
Fasst Ulrich Schneider, der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, die Erkenntnisse aus der Analyse zusammen. Auch verglichen mit anderen Bevölkerungsgruppen seien Studierende besonders von Armut betroffen. Diejenigen, die heute als arm gelten, hätten etwa 800 Euro im Monat zur Verfügung, so Schneider. Die Analyse stützt sich nach Angaben des Wohlfahrtsverbands auf die Daten des sozioökonomischen Panels aus dem Jahr 2020 sowie auf Erhebungen des Deutschen Studentenwerks zur Situation Studierender in Deutschland. Überraschend sei das Ergebnis dabei nicht, denn seit 2012 seien immer weniger Studierende staatlich finanziell überhaupt noch unterstützt worden. Im Jahr 2020 erhielten so nur noch rund 11% der rund 2,8 Millionen Studierenden BAföG. Ganz generell habe das Studium heutzutage nicht mehr viel gemein mit den Studienerlebnissen älterer Generationen, sagt Ulrich Schneider.
Ich glaube, mit so romantisierenden Vorstellungen, wie sie häufig insbesondere noch von älteren Menschen aus ihrer eigenen Jugend gepflegt werden, hat das auch nichts mehr zu tun heutzutage. Studium ist keine Dauerparty mehr von Menschen, die wenig Geld haben, sondern Studium ist heute wirklich Stress.
In kurzer Zeit müssten viele Leistungen erbracht werden. Außerdem sei der ökonomische Druck auf die Studierenden stark gestiegen. Das liege zum einen an den hohen Mieten in Universitätsstädten, zum anderen aber auch an der Corona-Krise. Viele Studierende hätten ihre Nebenjobs verloren, auf die rund ein Viertel jedoch als Einkommensquelle angewiesen sei. Außerdem sei eine gute technische Ausstattung seit Beginn der Pandemie für Studierende aus dem Homeoffice Voraussetzung. Auch diese Kosten könnten viele Studierende nicht tragen.
Diese Armutsproblematik behindert auch Karrierechancen, Bildungschancen und macht einmal mehr Bildung und Bildungserfolg vom Geldbeutel der Eltern abhängig. Und das darf in einer Demokratie nicht sein.
Dass der Paritätische gerade heute die Erhebungen zur finanziellen Situation Studierender veröffentlicht, ist kein Zufall. Die Ampelkoalition plant derzeit eine Reform des Bundesausbildungsförderungsgesetzes, kurz BAföG. Morgen sollen die Vorschläge dazu im Bundestagsausschuss für Bildung beraten werden. Geplant ist etwa, dass künftig mehr Studierende und auch ältere Studierende BAföG-berechtigt sein sollen. Außerdem soll der BAföG-Satz um 5% angehoben werden. Ulrich Schneider vom Paritätischen kritisiert die bislang angedachte Reform aber als nicht ausreichend.
Ja, der BAföG-Satz, der gehört nicht auf 449 Euro angehoben, sondern auf mindestens 600 Euro. Und auch bei den Wohnkosten müssen wir feststellen, dass es eigentlich angezeigt ist, Wohnkosten in voller Höhe zu übernehmen.
Vor allem angesichts der aktuellen Preissteigerung müssten Studierende wirksamer vor Armut geschützt werden. Ansonsten drohten Verschuldung und Studienabbrüche. Denn bei einer Inflation von 7% gleiche die geplante Erhöhung nicht einmal die realen Kaufkraftverluste aus.
Magdalena Neubig berichtete und am Telefon ist nun Laura Kraft, Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technologiefolgenabschätzung und war vor ihrer Abgeordnetenzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Siegen. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Küpper.
Frau Kraft, fast ein Drittel aller Studentinnen und Studenten lebt in Armut. Hat Sie dieses Studienergebnis überrascht?
Naja, mich hat es jetzt ehrlich gesagt nicht überrascht, aber ich finde es natürlich erschreckend. Denn es wurde ja eben in dem Beitrag auch schon gesagt, das geht eigentlich nicht für eine Demokratie, dass Studierende dermaßen von Armut gefährdet sind. Und deswegen haben wir uns ja auch eine Reform des BAföG vorgenommen. Denn BAföG, das ist einfach nach wie vor das wichtigste Instrument für Bildungsgerechtigkeit. Und darum muss es ja eigentlich auch gehen. Wir können das als Gesellschaft nicht zulassen, dass es sich jetzt noch mal verschärft hat, die Situation. Wir haben das auch in der Pandemie nochmal eine Verschärfung erlebt, dass es jetzt nach wie vor so ist im Jahre 2022, dass Studieren und die entsprechenden Karrierewege, der Bildungsaufstieg, der versprochen wird, vom Elternhaus abhängt. Das kann nicht sein und da müssen wir es tun und das packen wir jetzt mit der BAföG-Reform an.
Die Quote der Akademikerinnen und Akademiker im Bundestag ist enorm. Dennoch, man hat nicht den Eindruck, als hätten Studentinnen und Studenten dort eine Lobby.
Doch, Studierende haben eine Lobby. Ich kann jetzt erstmal für mich sprechen, aber ich bin ja nicht die Einzige, sondern wir sind ein sehr, sehr junger Bundestag. Und Sie haben ja schon gesagt, die Quote der Studierten oder diejenigen, die studiert haben, bevor sie in den Bundestag kamen, ist im Bundestag ja vielleicht überdurchschnittlich hoch im Vergleich zur Bevölkerung. Und als junge Menschen weiß man auch sehr oft, wie das ist, wenn man einen BAföG-Antrag stellen muss oder wenn man sich wirklich überlegt, welchen Ausbildungsweg will und kann ich gehen, wenn man vielleicht auch Angst vor Verschuldung hat. Das ist ja auch ein Phänomen, dass sich viele junge Menschen vielleicht gar nicht trauen, ein Studium zu beginnen, weil sie Angst haben, sich zu verschulden. Und ja, da packen wir ja auch mit an und mich motiviert das natürlich auch. Also ich habe auch schon BAföG-Anträge in meinem Leben ausgefüllt und ich weiß, was da auch für Hürden auf einen zukommen und was das für eine Situation ist.
Warum bekommt man jetzt den Eindruck, dass Studentinnen und Studenten beim Entlastungspaket beispielsweise nicht berücksichtigt wurden, also vergessen wurden?
Nein, also vergessen wurden Studierende nicht. Also das hat sich ja auch schon da.
Aber nicht berücksichtigt.
Naja, also wir haben vielleicht andere Instrumente gefunden. Wir haben zum Beispiel auch zu Beginn des Jahres auch einen Heizkostenzuschlag auch für BAföG-Empfängerinnen mit umgesetzt, auch ohne dass es nochmal separat beantragt werden musste und ohne dass es nochmal berücksichtigt werden musste, wer in welcher Wohnkonstellation lebt. Also das war schon mal ein wichtiges Instrument. Und jetzt, dass wir jetzt auch so schnell diese BAföG-Reform angestoßen haben, wir machen die ja in mehreren Schritten, also dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Aber jetzt haben wir erstmal schon mal die Elemente, die wir auf den Weg bringen, die schon zum Wintersemester ganz erheblich für Entlastung sorgen werden. Und möglichst viele Studierende auch und natürlich auch Schülerinnen und Schüler, das muss man vielleicht auch mit sagen, erreichen werden.
Beim BAföG handelt es sich um sozusagen einen finanziellen Zuschuss des Staates für Menschen im Studium, die dann später aber auch zurückgezahlt werden soll. Das Ganze soll, Sie haben es mehrfach gesagt, reformiert werden. Darüber wird jetzt verhandelt. Was muss aus Ihrer Sicht passieren?
Naja, was muss aus unserer Sicht passieren? Wir haben eigentlich schon im Koalitionsvertrag gesagt, was passieren muss. Sie haben ja schon festgestellt, dass immer weniger Studierende BAföG empfangen. Da müssen wir ansetzen. Also wir müssen dafür sorgen, dass der Zugang erleichtert wird, dass mehr Studierende, mehr junge Menschen BAföG berechtigt sind. Das schaffen wir, indem wir auch die Freibeträge erhöhen. Wir müssen schauen, dass die Bedarfssätze angehoben werden. Das ist auch ein Problem, was wir momentan noch haben, was wir jetzt auch angehen mit der ersten Novelle. Und ja, wir müssen einfach auch danach schauen, dass wir auch auf die Wohnsituation von Studierenden eingehen, indem wir zum Beispiel auch die Leistung für das Wohnen eben nochmal mit anheben, die entsprechenden Sätze. Aber vielleicht, dass wir auch Menschen ermutigen zu studieren, indem wir die Altersgrenze nochmal hochsetzen, auch 45, das haben wir jetzt auch in der ersten Novelle mit angestoßen.
45 ist eine Hürde, die Sie sozusagen raufsetzen wollen, um die Hürde damit abzusenken für den BAföG-Empfang. Wenn wir konkret bei dem anderen Punkt bleiben, was meinen Sie damit, die Hürden reduzieren oder es unbürokratischer machen?
Ganz wichtiges Element, damit wir auch hier Richtung Digitalisierung kommen, also digitalisierte Antragstellung ermöglichen, aber auch in der Verwaltung da Digitalisierungsprozesse anstoßen, Schriftformerfordernis, ein sperriges Wort, aber indem die Schriftformerfordernis wegfällt, sorgen wir eben dafür, dass es auch möglich ist, BAföG-Anträge digital zu stellen.
Reden wir über die Höhe. Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, der fordert mindestens 600 Euro. Welchen Satz würden Sie als angemessen sehen?
Naja, es ist nicht so einfach, das jetzt also einfach etwas mehr zu fordern. Das muss man auch in Relation sehen. Und natürlich klingt es erstmal nicht viel, wenn wir sagen, wir erhöhen die Bedarfssätze um 5%. Aber das bedeutet, dass wir jetzt schon mal einen wichtigen Schritt gegangen sind, dass wir die Bedarfssätze so erhöht haben, dass sie sich schon mal an das Hartz-IV-Niveau angleichen. Weil das ist ja auch ja, eine Lücke, eine Diskrepanz, die es vorher gab. Weil, und da müssen wir doch mal festhalten, das Existenzminimum, das gilt doch für alle Menschen gleich. Also auch für Studierende und Auszubildende. Das ist ein wichtiger Aspekt. Und ja, dass wir natürlich auch die Bedarfssätze und die Freibeträge regelmäßig anpassen an die Lebenssituation, wie sie gerade dann auch bei Studierenden ist. Und diese 5% sind jetzt schon mal ein Schritt. Das bleibt nicht dabei. Es wird sich dann auch noch regelmäßig mit erhöhen. Wir werden das auch anpassen auf die jeweilige Situation.
Aber Frau Kraft, wenn ich da kurz reingehe, ja. 5%, das ist ja noch nicht mal die aktuelle Inflationsrate. Die liegt bei etwa 7.
Ja, das stimmt. da kann ich einfach auch gar nicht widersprechen.
Das heißt, Sie müssen nachbessern?
Wir haben jetzt gerade viele Elemente angestoßen, die wirklich eine sehr, sehr konkrete, maßgebliche Entlastung schon zum Wintersemester bewirken werden, die auch dafür sorgen werden, dass mehr junge Menschen BAföG-berechtigt sind. Das ist ja auch erstmal das Ziel, dass wir das schaffen, dass einfach auch mehr ein Anrecht drauf haben. Und natürlich muss man auch gegebenenfalls nochmal nachbessern. Wir sind natürlich jetzt auch in eine Situation gekommen, die alle Menschen in dieser Gesellschaft betrifft. Die Inflation ist für alle hart. Wir versuchen gegenzusteuern. Sie haben Entlastungspaket schon angesprochen und noch andere Elemente. Und BAföG ist eben auch mit das wichtigste Instrument auf dem Weg zur Bildungsgerechtigkeit und das auch in finanzieller Hinsicht. Aber es bleibt nicht bei der Novelle, die wir jetzt angestoßen haben, sondern das BAföG muss immer mitgehen mit der Situation, in der man lebt, beziehungsweise mit den Herausforderungen, vor denen wir stehen.
Sagt Laura Kraft, Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technologiefolgenabschätzung. Vielen Dank für das Interview.
Ich bedanke mich auch herzlich.
Und das Interview haben wir kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. Biosprit aus Nahrungs- und Futtermitteln soll künftig nicht mehr in den Tank und damit aus dem Verkehr verschwinden. Entsprechende Pläne aus dem Umweltministerium werden nun konkreter. Claudia Plass.
Nach Angaben aus Regierungskreisen will das Ministerium mit einem Stufenplan dafür sorgen, dass der Anteil von Biosprit etwa aus Mais oder Raps in den kommenden Jahren gesenkt wird. Zentral ist hierbei die sogenannte Treibhausgasminderungsquote. Mit ihr werden Mineralölkonzerne dazu verpflichtet, den CO2-Ausstoß ihrer Kraftstoffe zu senken. Einen Teil dieser Quote können die Konzerne derzeit mit der Beimischung von pflanzenbasiertem Biosprit erfüllen. Dafür gilt eine Obergrenze von gut 4%. Dieser Anteil soll schrittweise weniger werden und schließlich ganz verschwinden. Dafür soll etwa der Einsatz von Strom für E-Fahrzeuge mehr gefördert werden. Die Pläne zur Reduzierung von Biosprit werden vom Agrarministerium unterstützt. Die Abstimmung innerhalb der Bundesregierung steht noch aus.
Claudia Plass berichtete und damit in die USA, wo Präsident Joe Biden die Schüsse in Buffalo als Terrorismus bezeichnet hat. Peter Mücke.
In seiner Rede verurteilte Biden die tödlichen Schüsse in Buffalo als Terrorismus. Es habe sich um ein mörderisches und rassistisches Verbrechen gehandelt. Der Hass werde aber nicht siegen. Die Ideologie der Vorherrschaft der Weißen, White Supremacy, habe keinen Platz in Amerika. Er rief alle Menschen im Land dazu auf, diese Lüge zurückzuweisen. Und ich verurteile diejenigen, die diese Lüge für Macht, politischen Gewinn oder Profit verbreiten, so Biden wörtlich. Der US-Präsident und seine Ehefrau Jill hatten zuvor Blumen am Tatort niedergelegt und Familien der Opfer getroffen. Am Samstag hatte ein Schütze mit einem Sturmgewehr vor und in einem Supermarkt in einem überwiegend von Schwarzen bewohnten Stadtteil von Buffalo das Feuer eröffnet, 10 Menschen erschossen und 3 weitere verletzt. Noch am Tatort nahm die Polizei einen 18-Jährigen fest, gegen den jetzt wegen rassistischen Hassverbrechen ermittelt wird. Im Internet hatte der junge Mann ein Manifest veröffentlicht, in dem auch von der Great Replacement Theory die Rede ist, der Theorie des großen Austauschs. Ein Verschwörungsmythos der extremen Rechten, nach der nicht-weiße Angehörige anderer Glaubensrichtungen gezielt Christen mit europäischer Abstammung verdrängen wollen. Biden sagte unmittelbar vor seinem Rückflug nach Washington, dass er den US-Kongress überzeugen müsse, strengere Waffengesetze zu verabschieden. Das könne jedoch sehr schwierig werden. Die USA hätten ein Problem mit Inlandsterrorismus. Das sagten die Geheimdienste und das Militär schon seit langem. Das Land müsse jetzt in den Spiegel schauen und sich der Realität stellen.
Peter Mücke berichtete, und wir bleiben in den USA, denn dort zahlt der Versicherungskonzern Allianz nun einen Milliardenbetrag zwangsweise. Thorsten Teichmann.
Die Allianz hat betrogen. Das 100%ige US-Tochterunternehmen Allianz Global Investors hat Anleger über Risiken getäuscht und nicht über Veränderungen bei Anlageprodukten informiert. Die Anlagen sollten die Gewinne der Märkte mitnehmen und gleichzeitig Sicherheit gegen Börsencrashs bieten. Stattdessen brachen die Produkte zu Beginn der Corona-Pandemie derart ein, dass die Allianz-Tochterfonds liquidieren und andere schrittweise abwickeln musste. Anleger verloren Milliarden und klagten. Der deutsche Versicherungs- und Finanzkonzern räumt in der Einigung mit dem US-Justizministerium einen Fall von Betrug ein. Das kriminelle Fehlverhalten gehe auf einige wenige Personen zurück, die nicht länger beim Unternehmen beschäftigt sind, versucht sich die Konzernzentrale in einer Presseerklärung zu verteidigen. Der frühere leitende Investmentmanager von Allianz Global Investors, Greg Turnant, ist festgenommen worden. Gegen ihn wird Anklage erhoben. Und das Unternehmen zahlt, laut Bloomberg, insgesamt 3,2 Milliarden US-Dollar an die Geschädigten und eine Strafe von 2,3 Milliarden US-Dollar an Justizministerium und die Börsenaufsicht. Die US-Tochter muss außerdem ihren Bereich für Investment Management mit einem Wert von 120 Milliarden verkaufen. Und der Unternehmensteil darf in den kommenden 10 Jahren keine Geschäfte mit Rentenfonds und Investmentfonds anbieten. Die Einigung mit dem Justizministerium bedeutet für die Anleger der Allianz allerdings auch Rechtssicherheit. Die Allianz hatte bereits Rücklagen in Milliardenhöhe gebildet. Die Aktie des Unternehmens war an der Börse nach Bekanntwerden der Einigung stärker gefragt als zuvor.
Thorsten Teichmann berichtete, ja, steigende Kurse, also dort. Wie aber war es generell heute? Nicolas Buschlüter weiß mehr.
Egal, ob der Blick nach Fernost oder nach Westen ging, heute konnten Anleger vor allem positive Entwicklungen erkennen. Im chinesischen Shanghai scheint sich die Lockdown-Situation etwas zu entspannen. Seit 3 Tagen wurde dort keine Covid-Infektion außerhalb der Quarantänezentren gemeldet. Das nährt die Hoffnungen auf eine baldige Aufhebung der drakonischen Lockdown-Maßnahmen in der Finanzmetropole und damit auch auf eine allmähliche Normalisierung des Welthandels, wenn zumindest wieder der gigantische Containerhafen von Shanghai geöffnet würde. Und auch aus den USA kommen gute Nachrichten. Sowohl der Einzelhandel wie auch die Industrieproduktion dort erweisen sich als robust. Trotz aller Schwierigkeiten, hohe Inflation, Krieg in der Ukraine, steigen sie um jeweils rund 1% an. Und so lassen sich auch die deutschen Anleger von den insgesamt etwas freundlicheren Aussichten anstecken und greifen bei Aktien wieder zu. Der DAX steigt um 1,6% auf 14.185 Punkte. Das ist der höchste Schlusskurs seit 4 Wochen. Am meisten legen in Frankfurt Papiere von Daimler Truck zu. Der Hersteller von Schwerlastern präsentierte heute starke Zahlen. Absatz und Gewinn wurden gesteigert. Der Konzern hat so viele Aufträge wie noch nie. Aktien von Daimler Truck steigen um 6,5%. Auch der Eurokurs setzt seine Klettertour fort und erholt sich auf 1,0543 $.
Nicolas Buschlüter mit dem Tag an der Börse. Es ist ruhig geworden um Angela Merkel, bis vor einem halben Jahr ja noch Bundeskanzlerin, lange Jahre. Heute nun wurde bekannt, dass Merkel am 1. Juni wohl ihren ersten größeren öffentlichen Auftritt haben wird, bei der Verabschiedung des kürzlich abgelösten Chefs des Deutschen Gewerkschaftsbundes, DGB. Rainer Hoffmann will sie auftreten, eine Laudatio halten. Soweit also die eine alte Altkanzlerin. Der andere noch lebende Altkanzler Gerhard Schröder steht dagegen stärker in der Kritik, hat sich zuletzt auch öffentlich geäußert in einem Gespräch mit der New York Times und darin seine engen geschäftlichen Beziehungen zu russischen Staatskonzernen sowie zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin verteidigt. Trotz des Krieges. Deshalb will die Union nun ernst machen. Volker Fintermer.
Es rumort schon länger und das nicht nur in der CDU-Fraktion. Aber die Christdemokraten wollen jetzt entschlossen die Initiative ergreifen und SPD-Altkanzler Gerhard Schröder wegen seiner Russland-Kontakte im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg das Büro und die Mitarbeiterstellen streichen. Nur seinen Personenschutz soll der 78-jährige Altkanzler noch behalten, wie der haushaltspolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion Christian Haase gegenüber unserem Programm erklärte.
Und unsere Begründung ist relativ einfach. Man kann nicht 2 Herren dienen. Es kann nicht auf der einen Seite Altkanzler sein und letztendlich damit auch dem deutschen Staat noch verpflichtet und auf der anderen Seite in einer solchen Situation, wie wir durch den Ukraine-Krieg haben, nicht auch dem russischen Staat dienen. Und es hat was mit Moral und Anstand zu tun. Und er hatte mehrfach Gelegenheiten, das zu korrigieren und er macht es nicht und das muss er auch mit Konsequenzen rechnen.
Und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt ergänzte am Nachmittag.
Ich glaube, dass es an der höchsten Zeit ist, dass die Privilegien für einen unverbesserlichen Putin-Lobbyisten beendet werden.
Allein im Bundestagsbüro des Altkanzlers waren zuletzt 4 Mitarbeiter beschäftigt und die Unterhaltskosten beliefen sich im vergangenen Jahr auf über 400.000 Euro. Der vorliegende Antrag zielt allein auf den SPD-Altkanzler und nicht etwa auch auf die Ausgaben für das Bundestagsbüro von Ex-Kanzlerin Angela Merkel.
Das darf man nicht in einen Topf werfen. Ich glaube, Frau Merkel, die sich über Jahre hinweg sehr integer verhalten hat, jetzt hier einen Vergleich, wie das andere Parteien gerne machen wollen, mit Herrn Schröder zu machen, das gehört sich einfach nicht.
Erklärt CDU-Haushaltspolitiker Haase. FDP-Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki hatte jedoch öffentlich die Ausstattung der Bundestagsbüros sowohl für Gerhard Schröder als auch für Angela Merkel in Frage gestellt und eine grundsätzliche Diskussion eingefordert, wie lange und wie umfangreich diese Büros von früheren Regierungschefs ausgestattet und finanziert sein sollten. Die Union drängt jetzt die Koalition, mit Schröder zumindest den ersten Schritt zu wagen, betont Christian Haase.
Wir hatten ja im Vorfeld auch aus Reihen der SPD, aus Reihen der FDP gehört, dass dort ernsthafte Überlegungen sind, etwas Ähnliches zu tun. Ich fordere die Ampelkoalition jetzt auf, unserem Beschluss zu folgen oder eine Alternative vorzulegen. Aber es kann nicht sein, dass jetzt einfach nichts passiert.
Zuletzt hatte auch ein Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion erklärt, dass die geltenden Regelungen für die Ausstattung ehemaliger Bundeskanzler bzw. Bundeskanzlerinnen überprüft werden sollten. Und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich erklärte dazu am Nachmittag:
Wir werden einen eigenständigen Vorschlag für das Büro des Kanzlers AD Gerhard Schröder im Haushaltsausschuss auf den Weg bringen.
Ob der Antrag der Ampelkoalition nur die Leistungen für Altkanzler Schröder erfasst oder auch darüber hinausgeht, ließ Mützenich jedoch offen.
Volker Findhammer berichtete über eine schwierige Lage für die SPD im Zuge dieses russischen Angriffskrieges, die Konsequenzen daraus. Und die gibt es ja auch in Mecklenburg-Vorpommern. Hier kommt die umstrittene, bereits gestoppte Gaspipeline Nord Stream 2 an. Und hier gibt es auch die umstrittene Klimastiftung MV, mit der diese Pipeline unterstützt werden sollte, mit der vor allem von US-Seite angedrohte Sanktionen umgangen werden sollten, auch durch die Landesregierung. Nun soll diese Stiftung aufgelöst werden, unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann berichtet.
Die Nachricht kam am Nachmittag und nicht von ungefähr, direkt vor der morgigen Landtagssitzung, auf der es auch um die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Einrichtung und Arbeit der Stiftung Klima- und Umweltschutz MV gehen wird. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig von der SPD konnte aus ihrer Sicht endlich verkünden, dass diese erst voriges Jahr vom Land gegründete Stiftung in absehbarer Zeit Geschichte sein wird. Offenkundig hat sie einen Weg mit dem Stiftungschef Erwin Sellering gefunden und der lautet: Selbstauflösung durch baldigen Rücktritt des Vorstandes.
Die Vereinbarung zwischen Landesregierung und Stiftungsvorstand erhält folgende Punkte. Der Vorstand der Stiftung erklärt sich bereit, nach einer vollständigen Abwicklung des Geschäftsbetriebs von seinen Ämtern zurückzutreten. Wir gehen gemeinsam davon aus, dass die Abwicklung bis etwa Ende September dauern wird. Anschließend wird dann der Rücktritt vollzogen. Die Ministerpräsidentin erklärt sich bereit, diesen Rücktritt dann auch anzunehmen und den Vorstand von seinen Aufgaben zu entbinden.
Das wird Manuela Schwesig nicht schwerfallen. Die Frage lautet nun: Kann diese Stiftung, die als eine Ewigkeitsstiftung gegründet worden war, ohne weiteres abgewickelt werden? Wird die Nord Stream 2 AG klagen, weil die von ihr gestifteten und bereits überwiesenen 20 Millionen Euro nicht vollständig ihrem Zweck entsprechend eingesetzt werden konnten, nämlich ausschließlich für Klima- und Umweltschutzprojekte in Mecklenburg-Vorpommern bzw. an der Ostseeküste? Wer haftet in diesem Fall? Tritt das Land MV für die Vorstände ein? Bislang hatte sich Schwesigs Amtsvorgänger und SPD-Parteifreund Erwin Sellering stets gegen eine Selbstauflösung der Stiftung gewehrt und sich durch ein in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten begründen lassen, warum das rechtlich gar nicht geht. Auch das von einer Linken geführte Justizministerium als Stiftungsbehörde vertrat bislang die Auffassung, rechtlich keinen Ansatz zu haben, um die Stiftung aufzuheben, obwohl dies der erklärte politische Wille von Landtag und Landesregierung ist. Juristisch also alles hochkompliziert. Politisch hingegen eindeutig. Hatten unter anderem die Grünen die Gründung dieser Klimastiftung von Anfang an als Fake kritisiert, weil sie eben nicht nebenbei, sondern vor allem der Fertigstellung der Erdgaspipeline Nord Stream 2 dienen sollte, nahmen seit dem Ukraine-Krieg auch die bisherigen Befürworter von SPD, CDU und Linke Abstand. Zu groß der Image-Schaden fürs Land, weil die Rolle und der Einfluss des russischen Energiekonzerns Gazprom und seiner Unternehmenstochter Nord Stream 2 AG bei der Gründung dieser Konstruktion unklar und umstritten ist. Dass der Zeitraum für die Abwicklung 4 Monate betragen soll, dürfte mit dem im schweizerischen Zug anstehenden Konkursverfahren der dort ansässigen Nord Stream 2 AG zusammenhängen. Die Insolvenz ist bereits angemeldet und vor der Eröffnung des offiziellen Konkursverfahrens hat das Unternehmen noch knapp 4 Monate Zeit, sich mit seinen Geschäftspartnern, Gläubigern und Kunden ins Benehmen zu setzen. Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb der Klimastiftung MV und die Nord Stream 2 AG haben gegenseitig offene Forderungen in Millionenhöhe. Das sauber zu klären und möglichst so, dass am Ende nicht das Land Mecklenburg-Vorpommern für offene Forderungen herangezogen werden muss, ist nun die Hauptaufgabe des Noch-Vorstandes der Klimastiftung MV um Erwin Sellering.
Silke Hasselmann berichtete, und damit schauen wir noch rasch auf die Insel nach Großbritannien, wo die britische Regierung mit einem neuen Gesetz die Brexit-Sonderregeln für Nordirland teilweise aushebeln will. Die seit dem Brexit neu entstandenen Handelsbarrieren zwischen Nordirland und Großbritannien klärt und abbauen möchte. Damit löst sich London von den mit Brüssel ausgehandelten Regelungen. Aus London, Christine Heuer.
Liz Truss hat heute noch kein Gesetz eingebracht, sondern es nur angekündigt. Noch ist also etwas Zeit für Kompromisse. Die britische Außenministerin hat betont, dass London weiter mit der EU verhandeln möchte. Wenn die Gespräche aber nicht zu dem vom Königreich gewünschten Ergebnis führten, zwinge das London, einseitig Teile des Nordirland-Protokolls auszusetzen. Es gehe nicht darum, es abzuschaffen, sondern dafür zu sorgen, dass es seine Ziele auch erreicht.
This is not about scrapping the protocol. Our aim is to deliver on the protocol's objectives.
Die Opposition im Unterhaus läuft Sturm gegen die Pläne der Außenministerin. Die Regierung habe das Nordirland-Protokoll schließlich selbst ausgehandelt und unterschrieben, empört sich der Labour-Abgeordnete Stephen Doughty.
Either they did not understand their own agreement.
Entweder hat die Regierung ihr eigenes Abkommen und was es in der Realität bedeutet, nicht verstanden, oder sie hatten von Anfang an vor, es zu brechen. Was sie genau vorhat, lässt Truss noch im Unklaren. Es gehe darum, Bürokratie beim Handel zwischen Großbritannien und Nordirland abzubauen, sagte sie. Die Menschen sollten in allen Teilen des Königreichs die gleichen Möglichkeiten haben. Nordirische Unternehmen sollten wählen können, ob sie sich an britische oder EU-Regeln halten. Und London wolle ein Schlichtungssystem mit der EU, in dem der Europäische Gerichtshof keine Rolle mehr spielt. All das halten auch viele konservative Abgeordnete für einen Bruch internationalen Rechts. Im Unterhaus lieferte sich der Tory Simon Hoare heute diesen Schlagabtausch mit der Außenministerin.
Respect for the rule of law, Mr. Speaker, runs deep in our Tory veins.
Tiefer Respekt vor dem Rechtsstaat fließt in den Tory-Adern. Kann die Außenministerin versichern, dass die Regierung dem Rechtsstaat verpflichtet ist?
I can assure my honourable friend that we are committed.
Ich kann versichern, dass wir das sind. Dieses Gesetz entspricht eindeutig internationalem Recht und wir werden unsere juristische Position in Kürze darlegen. Niemand geringerer als der Premierminister greift heute schon mal vor. In einem Interview nach dem Auftritt seiner Außenministerin betonte Boris Johnson, für ihn sei das Karfreitagsabkommen wichtiger als das Nordirland-Protokoll. Den Frieden in Nordirland zu schützen, habe höhere Priorität, als sich an den Vertrag mit Brüssel zu halten. Innerhalb des Völkerrechts fühlt die britische Regierung sich dem Karfreitagsabkommen stärker verpflichtet. Notgedrungen können wir deshalb ein paar Änderungen am Protokoll vornehmen. Wir wollen es nicht aushebeln, sondern reparieren. Und wir wollen daran gemeinsam mit unseren europäischen Partnern arbeiten.
We don't want to nix it, we want to fix it.
Johnsons Argumentation wird sich am juristischen Rat orientieren, den Downing Street in den vergangenen Wochen eingeholt hat. Doch aus EU-Sicht bleibt ein Vertragsbruch ein Vertragsbruch. Einseitige Handlungen seien nicht akzeptabel, postete Kommissionsvizepräsident Maroš Šefčovič auf Twitter, während Liz Truss in London noch sprach. Und warnte die Briten, die EU werde mit allen ihr zur Verfügung stehenden Maßnahmen reagieren müssen.
Christine Heuer berichtete, und nun schauen wir schon einmal auf den morgigen Tag, genauer gesagt in die Zeitung von morgen. Dietmar Reicher hat die Presseschau zusammengestellt. Katharina Wolter.
Die Türkei will als einziges NATO-Mitglied die Aufnahme von Schweden und Finnland in die Militärallianz verhindern. Dazu schreibt die Leipziger Volkszeitung: In Wahrheit geht es dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan nicht darum, den NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands tatsächlich zu verhindern. Entscheidend ist für ihn eine öffentlich unausgesprochene Frage: Was liegt für sein Land drin, wenn er am Ende Ja sagt? Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder bemerkt: Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan gilt als Zocker, der gerne eine internationale Krise nutzt, um einen Vorteil für sich selbst zu erzielen. Die Mitteldeutsche Zeitung verweist auf die angespannte Sicherheitslage und empfiehlt den NATO-Staaten deshalb, der Türkei entgegenzukommen. Die USA könnten der Türkei den Wunsch nach neuen Kampfflugzeugen erfüllen, von F-16 bis F-35. Die EU könnte der Türkei bessere Marktzugänge verschaffen. Beides aber setzt auch Bewegungen in Ankara voraus, bei der Norderweiterung der NATO, bei der Abgrenzung zu Russland und nicht zuletzt beim Thema Menschenrechte. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung warnt letztlich vor einem Reputationsschaden. Erdogan, der lieber öffentlich zur Brechstange greift, als einen Streit still beizulegen, ist offenbar nicht bewusst, dass er so seine internationale Glaubwürdigkeit verspielt. Nach Wochen der russischen Bombardierung der ukrainischen Hafenstadt Mariupol haben die in einem Industriekomplex verschanzten Kämpfer ihre Waffen niedergelegt und sind nun in russischer Gefangenschaft. Die Tageszeitung führt aus: Diese Soldaten, viele davon schwer verletzt, haben bis zum bitteren Ende unter unmenschlichen Bedingungen ausgeharrt, wohl wissend, dass sie auf verlorenem Posten kämpfen. Dieser Durchhaltewille und diese Moral sind es, die militärische Unterlegenheit in ungeahnte Stärke verwandelt, die ganze Welt in Erstaunen versetzt. Welche Bilder werden jetzt um die Welt gehen? Die russische Fahne gehisst und der Sieg zelebriert. Die Feier steigt inmitten der Ruine Mariupols, die Stadt, von der nur noch wenig übrig geblieben ist. Die Rheinische Post aus Düsseldorf sieht es so: Die Rettung schwerverletzter ukrainischer Soldaten ist ein Hoffnungsschimmer dafür, dass am Ende dieses Kriegs ohnehin eine Verhandlungslösung stehen muss.
Katharina Wolter, vielen Dank für den Blick in die Zeitung von morgen. Die Presseschau von Dietmar Reiche zum Abschluss dieser Sendung hier im Deutschlandfunk. Es folgen nun die Hymnen und dann die Nachrichten. Und dann geht es weiter mit der Radionacht und meinem Kollegen Sören Brinkmann. Mein Name ist Moritz Küpper. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und noch eine gute Nacht.